So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen hier im Saal und an den zugeschalteten Geräten. Wir übertragen ja wie immer diese Anhörung im Internet auf den Seiten der Bundestagsseite und das bleibt ja auch dann dort gespeichert, um noch mal nachzuhören und nachzugucken, wer alles so was gesagt hat. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Ich begrüße auch ganz herzlich Annette Grammer, die noch im Zulauf ist. Sie wird gleich zu uns kommen. Wir haben heute zwei Anhörungen. Diese erste Anhörung ist über einen Antrag der CDU/CSU. Arbeitszeit flexibilisieren, mehr Freiheit für Beschäftigte und Familien auf Bundestagsdrucksache 20/10387. Von Ihnen, von den Verbänden, den Institutionen, von den Sachverständigen haben wir dankenswerterweise auch Stellungnahmen erhalten und die liegen auf der Ausschussdrucksache 20/11493 vor. Liebe Frau Staatssekretärin, ich habe Sie schon begrüßt. Herzlich willkommen. Von Ihnen wollen wir nun wissen, wie Sie diese Vorlagen auch fachlich beurteilen. Wir haben dazu wie immer 90 Minuten Zeit. Es sind verschiedene Blöcke, wie diese 90 Minuten aufgeteilt werden. Zum Schluss gibt es dann auch noch mal eine freie Runde. Wie immer verzichten wir auf Eingangsstatements. Dafür sind ja auch die schriftlichen Stellungnahmen. Und außerdem sparen wir somit auch wertvolle Zeit. Ich begrüße nun ganz herzlich bei uns die Sachverständigen und rufe sie einzeln auf. Von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände begrüße ich herzlich Herrn Roland Wolf und Frau Kerstin Blak. Hallo. Vom Zentralverband des Deutschen Handwerks Frau Birgit Schwer. Grüße Sie. Von Bitkom e.V. Frau Adele Holdampf-Wendel. Schön, dass Sie wieder da sind. Stammgast schon fast. Von Gesamtmetall und Gesamtverband der Arbeitgeberverbände Metall Elektroindustrie Herrn David Beitz. Willkommen. Von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Herrn Dr. Nils Backhaus. Willkommen. Von Verdi begrüße ich herzlich den Herrn Stefan Teuscher. Hallo. Und als Einzelsachverständige begrüße ich Herrn Professor Dr. Gregor Thüssing. Hallo. Frau Dr. Amelie Sutterer-Kipping. Hallo. Und Frau Anja Alube. Grüße Sie. Und Herrn Professor Dr. Jens M. Schubert. Wie schon gesagt, Live-Übertragung hier über die Seiten des Bundestages und bleibt auch in der Mediathek verankert, um noch einmal nachzugucken. Wir beginnen mit der ersten Runde und da beginnt Herr Babendick. Sie haben das Wort, bitte.
Danke sehr, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an die Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Marktkauf bzw. zur Edeka-Gruppe, Frau Anja Olube. Im Antrag wird erwähnt, dass die Beschäftigten sich einen Wunsch nach stärkerer Arbeitszeitflexibilisierung Ausdruck verliehen haben. Und nun ist meine Frage, was wünschen sich denn die Beschäftigten im Hinblick auf die Arbeitszeit?
Vielen Dank, Herr Babendick. Wenn ich immer den Namen aufrufe, dann ist es deshalb, weil im Backoffice unsere Leute sitzen und das Protokoll aufschreiben und Protokoll führen, dann wissen die immer genau, wer was gesagt hat. Frau Alube, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Papendieck, für diese Frage. Ja, was wünschen sich die Beschäftigten im Hinblick auf die Arbeitszeit? Ich bin hier als Auskunftsperson für den Einzelhandel und ich kann nur sagen, so wie es im Antrag dargestellt ist, ist es definitiv nicht das, was wir Beschäftigten im Einzelhandel brauchen. Wir haben viele Teilzeitkräfte im Einzelhandel, viele Alleinerziehende im Einzelhandel. Die brauchen keine weitere Flexibilität, weil die ist ja im Grunde schon gegeben, sondern wir brauchen feste Pläne, wir brauchen Strukturen, eine Verlässlichkeit, damit wir unser Privatleben, unter anderem Versorgung von Kindern oder ähnlichem, Care-Arbeit, wie auch immer, miteinander verbinden können.
Danke.
Vielen Dank, Herr Papendieck.
Meine zweite Frage geht an Dr. Nils Backhaus. Welche Erkenntnisse liegen Ihnen über die Auswirkungen von täglicher Arbeitszeiten über 8 Stunden, zum Beispiel im Hinblick auf Auswirkungen auf Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, inklusive Unfallgeschehen, Wohlbefinden, Work-Life-Balance und Zufriedenheit, aber auch Leistungsfähigkeit und Produktivität vor?
Herr Backhaus, bitte.
Ja, vielen Dank. Also wir haben relativ umfangreiche Studien aus arbeitswissenschaftlicher, arbeitsmedizinischer Sicht, die zeigen, dass lange Arbeitszeiten über 40 Stunden pro Woche oder über 8 Stunden am Tag sich, je nachdem wie lange sie ausgestaltet sind, negativ auswirken auf gesundheitliche Beschwerden beispielsweise. Das sind kurzfristig sowas wie Kopfschmerzen oder ein mangelndes Wohlbefinden, aber auch langfristig entwickeln sich dann chronifizierte Krankheiten, das heißt zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, stressbedingte Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems, aber auch Diabetes als Beispiel für Stoffwechselerkrankungen. Dann gibt es den Aspekt des Unfallgeschehens, der auch sehr wichtig ist bei langen Arbeitszeiten, insbesondere bei den werktäglichen Arbeitszeiten. Da wird es ab 10 Stunden brenzlig und da steigt das Unfallrisiko für Arbeitsunfälle oder Wegeunfälle exponentiell an. Leistungsfähigkeit und Produktivität, auch da gibt es relativ viele Erkenntnisse dazu, dass die abnimmt mit der zunehmenden Arbeitszeit, vor allem wenn Pausen ausfallen und dass es dann dazu kommt, dass sowohl die Wachheit, die Konzentrationsfähigkeit abnimmt, aber auch die Anzahl von Fehlern und Fehlhandlungen zunehmen kann und die Produktivität abnimmt. Und auch historische Daten zeigen eigentlich sehr eindrücklich, dass häufig die Arbeitszeitverkürzung eher zu Produktivitätssteigerungen geführt haben und nicht die tatsächliche Ausdehnung der Arbeitszeit. Und im Hinblick auf die Work-Life-Balance, das haben wir eben schon gehört, ist gerade bei langen Arbeitszeiten die Flexibilität häufig reduziert, die Zufriedenheit mit der Freizeit wird schlechter bewertet und vor allen Dingen die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf wird deutlich schlechter bewertet von den Beschäftigten.
Vielen Dank, Herr Babendick.
Danke. Meine dritte Frage geht an Stefan Teuscher von Verdi. Können Sie uns kurz darstellen, wie das derzeitige Arbeitsrecht im Niedriglohnsektor seine Wirkung entfaltet und warum die bestehenden Regelungen wichtig sind?
Herr Teuscher, bitte.
Ja, vielleicht von mir ein Hinweis. Was ist der Niedriglohnsektor? Wir haben es ja da mit Tätigkeit zu tun, wo es einen geringen Ermessensspielraum gibt, wie die Arbeit erledigt wird. Das heißt, es gibt eine klare Vorgabe, was zu tun ist und für den Beschäftigten einen geringen Ermessensspielraum. Diese Arbeiten sind häufig in Schichtsysteme eingebunden. Das heißt, es gibt gar nicht die Freiheit, selbst zu entscheiden, welche Arbeit wann gemacht wird, sondern sie ist vorgegeben. Klare Erwartungen, die der Arbeitgeber auch klar äußert. Einmal im Schichtsystem, zum Beispiel in den Krankenhäusern, dort haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, dass jemand die Freiheit nutzt und sagt, ich möchte jetzt gerne mein Kind von der Kita abholen, sondern die Schichtsysteme bestimmen, wie das geht. Ein weiteres Beispiel möchte ich nehmen, was zum Beispiel in der Paketzustellung, ist ja aktuell auch in der Diskussion des Postgesetzes, hier haben wir in vielen Bereichen Beschäftigte, die bei Subunternehmen beschäftigt sind, die weder mitbestimmt noch tarifierte Arbeitsbedingungen haben. Das heißt, hier, wo die Arbeitsmenge im BM ermessen festgelegt wird vom Arbeitgeber, hier haben wir nicht den 8-Stunden-Tag, um das mal deutlich zu sagen, sondern hier ist in Spitzenzeiten der 10-Stunden-Tag die Regel. Und die Kontrollbehörden stellen immer wieder Arbeitszeitverstöße fest und vermuten, dass auch hier systematisch schon heute gegen die Arbeitszeit verstoßen wird. All diese Tätigkeiten führen dazu, dass lange Arbeitsbelastungen eben zu körperlich schweren Belastungen führen, körperlich schwere Tätigkeit und vor allen Dingen die Unfallgefahr, wie es schon dargestellt wurde, gerade in der Paketzustellung, gefahrenneigte Tätigkeit mit Auslieferungsfahrzeug im Stadtverkehr dramatisch zunimmt. Und insofern muss man feststellen, dass schon heute lange Arbeitszeiten bis zu 10 Stunden die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stark belasten.
Vielen Dank, Herr Papendick.
Ich würde die Minute 30 gerne in die nächste Runde mitnehmen.
Kein Problem. Dann geht es mit der CDU weiter. Und da beginnt Herr Knörrig.
Jetzt danke fürs Mitdenken. Zwei Fragen, eine Frage an BDA und ZTH. Das Arbeitszeitrecht ist ein zentraler Pfeiler in der Architektur des Arbeitsrechts. Die Arbeitszeitordnung hätte in diesem Jahr 100 Jahre Geburtstag gefeiert, wäre sie nicht inzwischen vom Arbeitszeitgesetz abgelöst worden. 1993 kam die Arbeitszeitrichtlinie als europäischer Schutzrahmen hinzu. Wie beurteilen Sie heute die Bedeutung des Arbeitszeitrechts und wo sehen Sie Reformbedarf im Sinne eines besseren Gleichgewichts für Arbeitnehmer oder der Arbeitgeberseite?
Wen darf ich Sie, Herr Wolf? Herr Wolf, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Abgeordneter, ja, das stimmt. Das Arbeitszeitrecht ist in jeder Beziehung ein zentrales Element unserer Arbeitsbeziehungen. Das gilt sowohl für das vertragliche Arbeitszeitrecht wie für das Arbeitszeitgesetz als spezielle Form des Arbeitsschutzgesetzes. Und Sie haben ja die historische Herleitung sehr genau dargelegt. über 100 Jahre. Das heißt, 100 Jahre ist jetzt diese Grundstruktur unseres Arbeitszeitrechts alt, mit großen Veränderungen, die aber im Kern an der Systematik nichts verändert haben. Wenn man es nüchtern betrachtet und wir die 100 Jahre zurückblicken, damals sprachen wir von Industrie 2.0 oder Arbeiten 2.0, heute reden wir von Arbeiten 4.0 oder Industrie 4.0. Das heißt, das Arbeitszeitrecht 2.0, Industrie und Arbeiten 4.0, dass da möglicherweise das eine oder andere nicht mehr zusammenpasst, leuchtet in meinen Augen fast zwingend ein. Und dann muss man sich fragen, was ermöglicht uns denn heute die Arbeitszeitrichtlinie in der Umsetzung, in der nationalen Gestaltung? Und das sind vor allen Dingen zwei Dinge, bei denen wir Möglichkeiten haben. Das ist die tägliche Höchstarbeitszeit durch eine wöchentliche Höchstarbeitszeit zu ersetzen. Und das ist mehr Spielraum für die Sozialpartner bei den Ruhezeiten. Beides halten wir auch vor dem Hintergrund der internationalen Entwicklung, aber auch vor dem Hintergrund dessen, dass Mitarbeiter eben sich doch häufig wünschen, einmal die Arbeit unterbrechen, auch für einen längeren Zeitraum unterbrechen zu können und dann noch mal zu starten, für ein ganz entscheidendes Anliegen. Daher halten wir viele Ideen des Antrages, der hier vorliegt, für richtig und angemessen. Und ich will noch mal betonen, es geht nicht darum, mehr zu arbeiten, es geht darum, anders zu arbeiten. Das mehr entscheidet der Vertrag. Das anders entscheidet nicht nur, aber eben auch das Arbeitszeitgesetz. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Schwer.
Ja, vielen Dank für die Frage. Herr Wolf hat es schon angedeutet, 100 Jahre Arbeitszeitgesetz. Ich denke mal, und ich glaube, da stellt hier auch keiner als Erkenntnisfrage in Frage oder als Erkenntnis in Frage. Zum Zeitpunkt seiner Entstehung war das Thema Digitalisierung, so wie wir es heute kennen, noch gar kein Thema. Und die Digitalisierung lässt sich, die macht auch nicht von den veränderten Wettbewerbsbedingungen halt und auch nicht von den Erwartungen, die die Mitarbeiter und auch die Betriebe an die Arbeitszeit, an das Arbeitszeitgesetz heute haben. Und das Thema Arbeitszeit ist im Handwerk ein großes Thema für die Arbeitgeber und die Beschäftigten im Handwerk. Wir müssen aus Arbeitgebersicht ein deutlicher Flexibilisierungsgewinn, wenn wir die derzeitige gesetzliche Regelung von der täglichen Höchstarbeitszeit in eine wöchentliche Höchstarbeitszeit variabler und praxisgerechter umgestalten könnten. Und diese Umgestaltung wäre ja auch im Rahmen der europäischen Arbeitszeitrichtlinie, wie es ja Österreich auch gemacht hat. Wir müssen uns also auch vielleicht auch mal den Blick nach Österreich wenden. Dies würde alle Bedenken, die hier schon aufgeworfen sind, ja im gleichen Maße betreffen. Ob sich das tatsächlich verwirklicht, das wird sich zeigen. Aber ich denke mal, die Möglichkeiten, die die EU-Arbeitszeitrichtlinie uns gewährt, sollten wir in der Form auch ausschöpfen. Herr Wolf hat auch schon gesagt, und wir teilen das auch so, die Arbeitszeit würde dadurch nicht verlängert, sondern nur der Arbeitszeitrahmen etwas anders gestaltet werden. Die Arbeitszeiten können dadurch auch entzerrt werden und Aufträge auch in einem längeren Kontext auch mal anders zu Ende geführt werden im Zusammenwirken mit unterschiedlichen Gewerken auf der Baustelle. Das ist manchmal auch etwas schwierig, wenn man tatsächlich den Bau stoppen muss, um die Arbeiten am nächsten Tag fortzusetzen. Das führt zu Verzögerungen, die in der Sache eigentlich auch unnötig wären und die man ja auf diese Weise auch verhindern könnte. Den notwendigen Gesundheitsschutz, denke ich, wäre damit gewährleistet, da wir uns ja weiterhin mit dieser Regelung im Rahmen der europäischen Arbeitszeitrichtlinie tatsächlich auch bewegen würden. Und es würde auch die Probleme der Handwerksbetriebe entschärfen, die zusammenhängen mit weiteren Wegezeiten zu Baustellen. Oftmals ist es tatsächlich so, dass wenn man den langen Weg zur Baustelle hat, wirklich wenig Zeit manchmal auch nur bleibt aufgrund der Verkehrssituation und der zunehmenden Verkehrsdichte, dass auf den Arbeitsstellen selber auf den Baustellen weniger Zeit für die tatsächliche Arbeitszeit zur Verfügung steht. Erst recht, wenn es um Beschäftigte geht, die Lenkzeiten übernehmen müssen, die tarifvertraglich dann auch als Arbeitszeit gelten. Das heißt, die Arbeitszeit auf der Baustelle verkürzt sich immens und erschwert damit auch den Arbeitsablauf. So ein weiterer Punkt ist auch die Frage der Ruhezeiten. Auch wir sehen die Thematik der Ruhezeiten auch als wichtigen Punkt. Sie sollten geöffnet werden für tarifliche Vereinbarungen über das, was bis dato im Arbeitszeitgesetz tatsächlich möglich ist und sollte nicht nur von der Art der Arbeit tatsächlich abhängen. Dann haben wir noch zwei weitere. Lassen Sie mich noch kurz zwei weitere Punkte ganz kurz nennen. Und zwar mit den sonstigen Regelungen zur Arbeitszeit, was das Sonntagsarbeitszeitverbot anbelangt. Und da sehen wir von Seiten des Bäckerhandwerkes Möglichkeiten, Sozialpartnerlösungen auch zu schaffen, um halt die beschränkte betriebsbezogenen Geschäftszeiten an Sonn- und Feiertagen auszudehnen von 3 auf 8 Stunden und auch im Bereich der Landbautechnik. Ja, oh, okay.
Darf das ist ja geübte, kein Problem, Frau Schwer. Okay. Das ist geübte Praxis. Wir sind in der ersten Runde, sind wir flexibel, wir tun uns die Zeit merken, reduzieren die in der zweiten und in der dritten Runde. Also ganz zum Schluss sind wir wieder auf dem Punkt. Bitte schön, Frau Schwer.
Ja gut, ein Satz noch oder zwei. Und zwar ein, gut, okay, ein Satz zur Landbautechnik auch da. Würden wir uns wünschen, dass die Arbeitszeiten in der Landbautechnik der Landwirtschaft angelehnt werden, um halt dort auch Dienstleistungen zu Erntezeiten und zu Stoßzeiten gewährleisten zu können. Danke. Ja.
Vielen Dank. Dann ist die Runde der CDU übererfüllt. Und wir kommen zur grünen Runde. Frau Müller-Gemmeke, bitte.
Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen in der ersten Runde gehen alle an Professor Dr. Jens Schubert. Erste Frage ist, die Union fordert ja mit dem Antrag, dass es nicht mehr eine tägliche, sondern eine wöchentliche Arbeitszeit, Höchstarbeitszeit geben soll, mit der Begründung, dass der 8-Stunden-Tag zu stark sei angesichts der neuen weiteren Arbeitsmodelle, die eben so entstanden sind. Meine Frage, ist das so? Gibt es nicht längst umfangreiche Möglichkeiten, von diesem 8-Stunden-Tag abzuweichen? Und wären die Folgen für den Staat nicht gravierend, wenn die Arbeitszeit immer stärker individualisiert wird und auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten wird und eben nicht auf die Bedürfnisse der Beschäftigten?
Herr Schubert, bitte.
Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete Müller-Gemmeke, vielen Dank für die Frage. Ich will mich verdichten auf folgende Thesen und wie folgt beginnen meine Nachbarin zu Rechten hat den Handel vorgestellt. Kollege Teuscher hat ein bisschen was zur Post erzählt. Wer dort behauptet, dass die Variationsmöglichkeiten der Arbeitszeit nicht auskömmlich sind, der kennt die Branche nicht, der hat sich noch nicht intensiv damit beschäftigt. Aus arbeitsrechtlicher Sicht muss man sich nur mal den § 7 Arbeitszeitgesetz ansehen, der nun wahrlich auch in der Verteilung sehr auskömmlich ist, viele Sachen ermöglicht, nicht für die Arbeitsvertragsparteien. Das ist vielleicht der Kern, der betrübt, sondern so, wie es sich gehört, kollektivrechtlich eingerahmt durch Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen. Wenn ich sage Verteilung auskömmlich, meine ich damit nicht nur, dass es von der Arbeitsverteilung und der Menge her günstig ist, sondern auch angepasst ist an die Maßstäbe des Gesundheitsschutzes. Ich will hier nur anreißen, dass das Arbeitszeitrecht dem Gesundheitsschutz entstammt und nicht dem Gedanken der Flexibilität alleine anhängt. Der Gesundheitsschutz ist vorrangig, jedenfalls nach dem unionalen Konzept. Ich glaube auch, dass der Wochenarbeitszeitbezug überschätzt wird von den Antragstellenden. Denn das EU-Recht gilt auch für diese Formen, das heißt die Neuregelung des Europäischen Gerichtshofes, was alles zur Arbeitszeit gehört, Verteilung von wöchentlicher und täglicher Arbeitsruhe und Ruhepausen würden auch dort gelten. Umgekehrt möchte ich hier sehr stark darauf Wert legen oder plädieren, dass nicht beides geht. Ein Wochenbezug und dann noch die Ausnahmemöglichkeiten von § 7, das wäre das erste Rosinenpicken des Antrages. Es gab noch eine andere Stelle, vielleicht kommen wir dazu noch. Aber hier die Kombination wäre dem Gesundheitsschutz sehr abträglich und hat dann auch nichts mehr mit Flexibilität zu tun. Denn, und das ist die Brücke zu der letzten Frage, es mag für den Einzelnen interessant sein, seine Arbeitszeit mal so zu legen. Und das ist auch aus der Sicht des Beschäftigten, der Beschäftigten ein zulässiger Gedanke. Wenn nicht hier im Raum, weiß man sonst, dass Interessen auszugleichen sind. Aber der Gesetzgeber darf anders schauen. Er darf zum Beispiel schauen, ob zu viel Flexibilität im Heute zu Konsequenzen in der Allgemeinheit in der Zukunft führen. Zum Beispiel höhere Kosten für die Sozialversicherungsträger, höhere Kosten für die Steuerzahlenden. Also kurz und gut, wie wirkt sich das aus? gute Arbeitszeit, gesundheitsförderliche Arbeitszeiten heute sind sozial nachhaltig für die Arbeitsplätze von morgen. Da müssten eigentlich die Kolleginnen und Kollegen von gegenüber wegen des Arbeits- und Fachkräftemangels jubeln und aufstehen.
Vielen Dank, Frau Müller-Gemmeke, bitte.
Wie gesagt, meine zweite Frage geht auch an Professor Dr. Jan Schubert. Eigentlich ist es ja schon erstaunlich, eigentlich gelten ja CDU und CSU als Parteien, die für die Wahrung der Tradition einstehen. Das ist aber bei dem Acht-Stunden-Tag eher nicht, überraschenderweise nicht der Fall. Und es wird behauptet, andere EU-Länder würden die Möglichkeit zur Flexibilisierung weitaus besser nutzen als Deutschland. Und meine Frage ist, hält diese Behauptung einem Rechtsvergleich innerhalb der EU stand?
Bitte schön, Herr Schubert.
Ja, Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete, vielen Dank. Zunächst vielleicht auch ein Satz, der wichtig ist. Der Acht-Stunden-Tag ist nicht etwa unionsrechtswidrig. Nur weil der Wochenbezug in der Richtlinie enthalten ist, bedeutet das nicht, dass unser traditioneller Acht-Stunden-Tag, der zu, wenn ich sagen darf, zu unserer DNA des Arbeitsmarktes gehört, bei uns verankert ist, es nicht unionsrechtswidrig. Wir müssen also auch nicht die Richtlinie irgendwie anders umsetzen. Beim Rechtsvergleich, die Juristinnen und Juristen, die im Saale sitzen, wissen, es ist eine Königsdisziplin der Methodenlehre, ist das Anschauen nur der Rechtsfolgen sehr problematisch. Auch hier ist das zweite Rosinenpicken. Ich habe in meiner Stellungnahme bei dem Beispiel Österreich gleich mal noch mal intensiver geschaut. Und unabhängig von den Daten, die ich dort gefunden habe, fand ich interessant, dass dort die Arbeiterkammer ein Verbandsklagerecht hat für bestimmte Klauseln. Ich könnte mir vorstellen, dass die Gewerkschaften ein offenes Ohr dafür hätten, wenn die CDU, CSU sagen würde, wir brauchen im Bereich des Arbeitszeitrechts ein Verbandsklagerecht für die Gewerkschaften. Könnte ich mir vorstellen, dass dann höhere Akzeptanz entsteht. Ich merke aber an dem Gemurmel in meinem Rücken schon, dass die Akzeptanz übersichtlich sein dürfte. Kurz und gut. Ich neige dazu, sehr genau zu schauen, Tatbestände und Rechtsfolgen. Und da ist mein Eindruck auch an der Anzahl von Überstunden, die in den Wochenbezugsländern stattfinden, auch unbezahlte Überstunden, dass dort die Erfolge ebenfalls eher limitiert sind oder jedenfalls nicht so, wie beim Juristischen, was ich vorhin gesagt habe, dass man den Acht-Stunden-Tag allein deshalb über Bord werfen müsste.
Nächste Runde, oder?
Nehme ich mit in die nächste Runde.
Genau. Herr Kleinwächter, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Herrn Teuscher von Verdi. Und zwar ist ja der Acht-Stunden-Tag, den wir haben, sehr eng mit der Gewerkschaftsbewegung verbunden. Und auch mit dem Slogan Samstags gehört Fatih mir, wurde ja damals geworben und letztendlich auch effektiv das durchgesetzt. Nun gibt es ja aus Wünschen der Teilen der Arbeitnehmerschaft durchaus diesen Flexibilisierungswunsch. Trägt den Verdi so mit oder haben Sie selber Kritik an diesem Flexibilisierungswunsch?
Herr Teuscher, bitteschön.
Vielen Dank. Ja, vielleicht vorweg, der Acht-Stunden-Tag ist ja etwas, was im Gesetz steht und erst mal einen Grundsatz formuliert. Es ist ja mitnichten so, dass jeder nach 8 Stunden seine Arbeit beendet. Ich darf dazu sagen, dann wären viele Probleme vielleicht weniger da, gerade im Schichtbereich etc. Tatsächlich sind 48 Stunden Wochenarbeitszeit werktäglich, nämlich durchschnittlich 8 Stunden, bis zu 60 Stunden möglich. Und wenn man sich die Sonntagarbeit anguckt, sind 19 Tage im Stück arbeiten möglich. Nämlich wenn man montags anfängt, muss der erste Sonntag 14 Tage später nachgewährt werden. Das sind Flexibilisierungsmöglichkeiten, die sehr groß sind. Und kein Beschäftigter, der, ich sag mal, eine Arbeit verrichtet, in der er sozusagen auf Anweisung tätig ist, also nicht so arbeitet wie Sie und ich vielleicht, nämlich sich in einem bestimmten Umfang die Arbeit selbst einzuteilen, ist froh darüber, wenn der Chef sagt, heute musst du mal länger da bleiben. Heute ist ja sicher, dass es nur 10 Stunden sind. Wenn diese 10-Stunden-Grenze, die Maximalgrenze wegfällt, ist ja nicht davor sicher, dass dies 12 Stunden sind. Und das muss man einfach sehen, dass dies mit erheblichen gesundheitlichen Gefahren verbunden ist. Und es ist auch ein Irrtum zu glauben, dass lange Arbeitszeit familienfreundlich sein könnte. Die These ist ja, dass wenn jemand lange arbeitet, der an anderen Tagen nicht arbeitet, unsere Erfahrung sagt aber, dass dies nicht so ist. Vor allem in den Branchen, wo der Beschäftigte nicht in der Lage ist, seine Arbeit einzuteilen, geht es darum, die Arbeitsbelastung und damit auch die Arbeitszeit zu begrenzen.
Herr Kleinwächter, bitte.
Vielen Dank. Mit dieser Frage möchte ich direkt weitergehen an Herrn Wolf und Frau Plack vom BDA. Und zwar, wie kann aus BDA-Sicht die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei gleichzeitiger Flexibilisierung ausgestaltet werden? Es ist ja so, dass die Mehrzahl der Arbeitnehmer nicht im Homeoffice arbeitet, sondern meistens irgendwie zum Beispiel im Betrieb ist. Also wie kann eine verlängerte Arbeitszeit teilweise an gewissen Tagen der Familienbetreuung und der Kinderbetreuung dienen?
Wer möchte? Frau Plack? Frau Plack, bitte.
Also das sind natürlich keine Schemata, die man darüber legen kann. Wir haben sowohl auf betrieblicher Seite ganz individuelle Bedürfnisse, je nachdem, welche Tätigkeiten ausgeübt werden. Also ob das tatsächlich Arbeit ist, die in Schichten ausgeübt werden muss, weil der Betrieb 24 Stunden läuft, oder ob das Tätigkeit ist, die vor Ort ausgeübt werden muss, ob derjenige zu Hause arbeiten kann, weil es die Tätigkeit hergibt. Also jede betriebliche Anforderung ist eine andere, und genauso ist es bei den Mitarbeitern auch. Auch da ist es so, dass die Wünsche, die an die Betriebe herangetragen werden, um Vereinbarkeit zu ermöglichen, durchaus divers sind. Und da kann, je nachdem, wie das Setting ist, durchaus auch mal eine längere Schicht dazu führen, dass, wenn sich beide Elternteile zum Beispiel die Betreuung aufteilen oder beide Elternteile sich eine Pflege aufteilen, dass dann der eine mal einen Tag länger arbeitet, der andere sich kümmert, und dass man das abwechselt. Also das Ding ist, es geht im Wesentlichen darum, einen größeren Spielraum zu schaffen, in dem individuelle Bedürfnisse einander angepasst werden können und nicht darum, dauerhaft besonders lang zu arbeiten. Und je nach einzelnen Erfordernissen kann es eben durchaus hilfreich sein, dass auch aus Arbeitnehmersicht mal eine längere Schicht sinnvoll ist. Aus Arbeitgebersicht kann die unter Umständen genauso sinnvoll sein, ganz klar, dass es betriebliche Anforderungen gibt, wo mal länger gearbeitet werden muss und was dann zum Ausgleich gebracht werden muss.
Vielen Dank, Herr Kleinwächter, bitte.
Herr Professor Schubert, darauf direkt anschließend. Sie hatten ja in Ihrer Stellungnahme umfangreich ausgeführt, wie unser 8-Stunden-Tag eigentlich eine Gesundheitsschutzregelung ist. Jetzt haben wir gerade gehört, dass individuell ausdifferenziert werden müsste. Kann man solche Arbeitsschutz- und Gesundheitsschutznormen tatsächlich individuell ausdifferenzieren?
Herr Schubert, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Abgeordneter, nicht nur können, sondern ich würde das Modalverb nehmen, müssen. Die müssen aufeinander abgestimmt werden. Ich habe vorhin ja kurz berichtet, dass die Möglichkeiten, die das Arbeitszeitgesetz gibt, schon in der Weise auskömmlich sind, dass der 8-Stunden-Tag zwar unsere Basis ist und die Tagesbetrachtung die Basis ist, aber sehr wohl Veränderungen vorgenommen werden können. Und wenn aber diese Veränderungen vorgenommen werden, dann müssen sie immer unter der Überschrift stehen, wie verhält es sich mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Und das ist der Maßstab und nicht der Maßstab, wie ist es für die Arbeitsvertragsparteien günstig. Das kann auch ein Interesse sein, das zu berücksichtigen ist, aber dieses darf nicht gegenläufig sein zum Gesundheitsschutz. Und deshalb muss man das miteinander vereinbaren, und das geht auch. Ich habe in meiner Stellungnahme zwei Stellen gezeigt, die schon jetzt europarechtlich an der Kante sind. Die müsste man sogar eher noch bereinigen, damit der Gesundheitsschutz noch stärker zum Ausdruck kommt. Ein allerletzter Satz. Wenn Sie sich die Untersuchungen der Bauer ansehen, dann sehen Sie, wie auch Gefahren sich steigern, was Unfälle angeht. Ich meine, das müsste ja im Interesse beider Seiten sein, so etwas zu verhindern.
Vielen Dank. Herr Kober, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine erste Frage geht an Herrn Beitz von Gesamtmetall. Welche Spielräume bietet denn das europäische Recht für eine umfassende Reform des Arbeitszeitrechts, und wie machen es andere europäische Länder?
Herr Beitz, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter. Vieles wurde gesagt, deswegen will ich nicht wiederholen. Herr Wolf, Sie haben die Spielräume angeschnitten. Es ist Fakt, dass die Arbeitszeitrichtlinie diese Wochenarbeitszeit ermöglicht, und natürlich verpflichtet sie nicht dazu, da hat Professor Schubert völlig recht. Aber dieser Spielraum ist da, und uns geht es darum, diesen auch zu eröffnen. Und zwar tatsächlich in Kombination mit einer weiteren Flexibilisierungsmöglichkeit der Ruhezeit durch die Tarifpartner, denn nur dort können Tarifpartner agieren. Und das insgesamt genommen würde individuell Flexibilität steigern. Und ich möchte hier klarstellen, auch aus Sicht der Metall- und Elektroindustrie, weil das oft so klingt, absolut, alle müssen länger arbeiten. Keiner spricht von länger arbeiten. Hier spricht es um, geht es um bessere Verteilung einer vertraglich festgelegten Arbeitszeit. Und wenn wir in unsere Branche schauen, wir haben einen sehr starken produzierenden Bereich, tarifvertraglich auf 35 Stunden. Das ist nun mal so, das wissen Sie alle. Da haben Sie sowieso nicht so viel Flexibilität. Es geht doch hier nicht darum, Arbeiter und Arbeitnehmerinnen am Band 12 Stunden arbeiten zu lassen. Das erhöht in der Tat die Unfallgefahr. Es geht um punktuelle Möglichkeiten, individuell, vor allem im White-Collar-Bereich, vor allem im Verwaltungsbereich und vor allem dort, wo es um Projektingenieure, Juristinnen im HR-Bereich geht, wo wir auch Tätigkeit ausüben, die eben sich nicht so sehr nach Stechuhr richten und richten lassen. Und diese Menschen, die dort arbeiten, auch aus der, und auch die Arbeitgeber dort, aus gute Arbeitgeber, aus der Grauzone zu holen. Denn wir wissen, wie die Realitäten sind. Dass wir eben dann doch teilweise die 10 Stunden reißen und dann teilweise doch fragmentiert arbeiten, weil es gewollt ist, weil das Projekt es erfordert und am nächsten Tag in der Tat, und da widerspreche ich, in diesen Bereichen auch die Möglichkeit besteht, kürzer zu arbeiten. Und diese persönliche auch nicht massenhaft, das ist kein Massenphänomen und vielleicht sind es nur 4-5%, aber diesen 4-5% sollten wir es ermöglichen, durch eine Wochenarbeitszeit gepaart mit Flexibilisierung bei der Ruhezeit, zum Beispiel in mobiler Arbeit, da haben wir einen Tarifvertrag mit unserem Sozialpartner, das besser abzubilden.
Vielen Dank, Herr Kober, bitte.
Ja, meine zweite Frage geht an Frau Hohldampf-Wendel. In ihrem Antrag fordert die CDU ja einen Gesetzentwurf, der, Zitat, die Wünsche der Bevölkerung nach stärkerer Arbeitszeitflexibilisierung aufgreift. Bleibt dann in der Vorstellung dessen, was das dann bedeuten soll, sehr vage. Das habe ich ja schon im Plenum kritisiert. Aber die Union übt ja noch etwas an Oppositionsarbeit zuzulegen. Meine Frage wäre, Frau Hohldampf-Wendel, welche gesetzlichen Anpassungen wären Ihrer Meinung nach notwendig, um diesen Anspruch und Anforderungen einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt gerecht zu werden?
Frau Hohldampf-Wendel, bitte schön.
Vielen Dank für die Frage. Also insbesondere in der Digitalwirtschaft ist die Arbeitsrealität von vielen Beschäftigten von Vertrauensarbeitszeit und flexiblen Arbeitsmodellen wie mobilen Arbeiten geprägt. Dies möchten wir natürlich fördern und erhalten. Und aus unserer Sicht wäre eine Novelle des Arbeitszeitgesetzes aus drei Gesichtspunkten wichtig. Erstens wäre es notwendig, wie es auch einige schon in der Runde erwähnt haben, vom Modell des 8-Stunden-Arbeitstages auf eine Wochenarbeitszeit von maximal 48 Stunden umzustellen. Nach unserer repräsentativen Befragung wünschen sich 78% der Unternehmen die Umstellung auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit. Und wie die Vorredner auch schon gesagt haben, dies würde auch mit der EU-Arbeitszeitrichtlinie im Einklang stehen. Zweitens sollten Abweichungen von der 11-stündigen Ruhezeit aufgrund von Tarifverträgen, Betriebs- oder Personalvereinbarungen oder auf Wunsch des Arbeitnehmers möglich sein. Und ganz wichtig wäre in diesem Kontext auch noch, dass es Klarstellungen gibt, dass kurzzeitiges Arbeiten in die Ruhezeit nicht unterbricht. Drittens wäre es wichtig, dass die Vertrauensarbeitszeit, so wie es derzeit in vielen Unternehmen gelebt wird, tatsächlich erhalten bleibt und nicht nur auf eine Gleitzeit reduziert wird. Und noch ein Hinweis wäre, dass zumindest, was im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist, dass 2022 bestimmte Regelungen zur Arbeitszeitflexibilisierung im sogenannten Experimentierräumen eingeführt werden sollten. Dieses Vorhaben sollte die Koalition dann auch zeitig angehen. Und zum Schluss möchte ich noch einen zusätzlichen Aspekt aufgreifen. Flexible Arbeitsmodelle fördern nicht nur eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, sie sind auch für den Fachkräftemangel sehr relevant. Um diese entgegenzuwirken, brauchen wir mehr Flexibilität. Besonders in der Digitalwirtschaft ist es auf eine Flexibilität und Vertrauen basierende Arbeitskultur immens wichtig. Unsere Branche muss angesichts des gewaltigen IT-Fachkräftemangels attraktiv bleiben. Und Unternehmen stehen mit Blick auf die Gewinnung von IT-Fachkräften im internationalen Wettbewerb, bei dem bürokratische Hürden die Attraktivität des Standorts Deutschland weiter schmälern. Also um für Talente attraktiv zu sein und um standortübergreifendes Zusammenarbeit auch über Zeitzonen hinweg zu ermöglichen, wäre die Flexibilität notwendig. Noch eine letzte Zahl zum Schluss. Im vergangenen Jahr gab es 149.000 unbesetzte IT-Stellen in Deutschland. Die Politik muss aktiv dagegen steuern. Vielen Dank.
Das war eine Punktlandung. Vielen Dank. Die nächste Runde geht an die Linke. Frau Ferschel, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Stefan Teuscher von Verdi. Und zwar würde mich interessieren, wir haben ja die Situation, dass wir 1,4 Milliarden Überstunden im Jahr haben, mehr als die Hälfte davon unbezahlt. Ob es in dem Kontext angebracht ist, wirklich über eine weitere Flexibilisierung zu diskutieren, die eine Verlängerung der Arbeitszeiten ermöglicht. Mich würde auch Ihre Einschätzung interessieren auf das, was gerade von Herrn Beitz gesagt worden ist, in Bezug darauf, dass es ja nur den Verwaltungsbereich trifft und nur 3 bis 4% der Menschen, was da die Einschätzung ist, ob das nicht auch in relevantem Maß die Kolleginnen und Kollegen trifft, für die Sie vertreten. Und vielleicht noch abschließend die Frage, was denn aus Ihrer Sicht daraus nötig wäre, um wirklich entsprechend den für Gesundheit, Zufriedenheit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf am Arbeitsplatz zu sorgen.
Herr Teuscher, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe mir das auch aufgeschrieben, 4 bis 5%. Um die Größe geht es, da soll man ermöglichen, flexibler zu arbeiten. Das macht im Umkehrschluss aus meiner Sicht deutlich, 95% sind die, die eben darunter leiden zum Teil, dass Arbeitszeiten extrem lang sind, dass die Belastungen sehr hoch sind, dass sie im Schichtdienst stark gefordert sind. Und wenn man diese Arbeitszeitgrenze, diese tägliche Höchstarbeitszeitgrenze wegnimmt, dann wären die Belastungen zweifelsfrei höher. Dies belegen all die Diskussionen, die wir auch immer wieder mit bestimmten Betrieben haben, wo Betriebsräte immer wieder mit uns in Zusammenarbeit auch darüber diskutieren, dass ein wesentliches Thema in der Schichtarbeit ist, wie lang sind die Schichten, wie lang sind die Nachtschichten, wie lang sind die Spätschichten. Und was auffällt ist, dass mehr Arbeiten nimmt nicht automatisch mehr Freiheit. Heißt, sehr wohl haben wir große Probleme überall da, wo Überstunden in Freizeit abgewickelt werden, die dann auch in 12 Monaten, wenn tarifvertragliche Regelungen dies vorsehen, abzuwickeln. Danach werden sie ausgezahlt. Das heißt, es gibt ein ganz erhebliches Problem. Und das ist ja auch naheliegend, wenn man über Beschäftigungsmangel und nicht nur Fachkräftemangel, sondern über Personalmangel spricht. Das ist ja ein Irrtum zu glauben, dass lange Arbeitszeiten dazu führen, dass jemand viel frei hat. Weil die Frage ist ja dann, wer denn den Beschäftigten, der dann seine Plusstunden abwickelt, vertritt an der Stelle. Und insofern sage ich klar, aus meiner Sicht ist es erforderlich, dass die täglichen Arbeitszeitbegrenzungen stärker kontrolliert werden, stärker eingehalten werden und dass der 8-Stunden-Tag tatsächlich auch als 8-Stunden-Tag durchgesetzt wird.
Vielen Dank. Frau Ferschel, bitte.
Dann habe ich noch eine Nachfrage, und zwar, wie die Einschätzung, also geht nochmal an den Kollegen Stefan Teuscher von Verdi, wie Ihre Einschätzung ist bezüglich der Maßnahmen, die die Union vorschlagen, ob das praktisch Maßnahmen sind, die den Fachkräftemangel in Ihrer Branche wirklich helfen, den zu beseitigen.
Herr Teuscher, bitte.
Naja. Ich persönlich glaube das nicht, weil natürlich, wenn man die Frage stellt, arbeitet man länger, braucht man weniger Personal. Dr. Backhaus hat deutlich gemacht, dass längeres Arbeiten, auch täglich längeres Arbeiten, zu Produktivitätsverlusten führt, zu stärkeren Neigungen zu Unfällen, gerade in den Bereichen, wo wir überall sozusagen, ich sag mal, Tätigkeit haben, die jemand nicht selbst einteilen kann, wird dies mit Sicherheit nicht die Arbeit verbessern, sondern die Unfallrate erhöhen und die Produktivität senken, aus meiner Sicht.
Vielen Dank, Herr Teuscher. Wir gehen in die zweite Runde. Beginnt wieder die SPD, Herr Mehmet Ali.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage wird sich an Dr. Backhaus richten. Ich habe das Gefühl, dass die Flexibilisierungsvorstellungen hier ziemlich weit auseinandergehen. Die Flexibilisierungsvorstellungen, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich wünschen, und die Flexibilisierungsvorstellungen der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Wenn ich mir die Diskussion so betrachte, habe ich das Gefühl, die Arbeitgeber wünschen sich gerade so viel Direktionsrecht wie möglich zu behalten, sogar noch mehr zu bekommen. Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wünschen genau das Gegenteilige, nämlich einen Arbeitsplatz, das in ihre Lebensbedingungen reinpasst. Und das auch einfach mal festzuhalten, auch darüber nachzudenken, wenn ich allein bei mir im Gesundheits- und Sozialwesen darüber nachdenke, wie die Situation ist. Also ganz ehrlich, ich möchte keine übermüdete Krankenpflegerin, keinen übermüdeten Arzt am Patienten haben, der darüber hinaus einfach durch das Direktionsrecht der Einrichtung gegebenenfalls, naja, arbeite mal heute länger, und die Leute arbeiten schon ganz, ganz schön viel und darüber hinaus als das, was sie eigentlich machen müssten. Und jetzt noch eine Erleichterung beim Direktionsrecht des Arbeitgebers. Weiß nicht, ob das die richtige Lösung am Ende des Tages ist. ist und meiner Meinung nach die Situation auch so ist, dass die Menschen auch sehr oft die Arbeit mit nach Hause nehmen und das auch schon zu Hause weiterarbeitet. Und wenn ich mir vorstelle, das passiert dann nach 10 Stunden voller Arbeitszeit, dann nehme ich das auch noch mit nach Hause, das arbeitet im Kopf. Ich weiß nicht, ob das mit den Erholungsphasen so wirklich funktioniert am Ende des Tages. Und auf der anderen Seite auch die Betrachtung darüber, wenn ich die Arbeitszeit flexibilisiere, okay, ich flexibilisiere sie dann, weil ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauche. Gut, wir haben, ich kann mich an eine ganze Zeit erinnern, wo wir in einem anderen Bereich auch sehr viel flexibilisiert haben, beispielsweise auch bei der Möglichkeit der Leih- und Zeitarbeit, beispielsweise. Ja, die Möglichkeiten, eine andere Handhabe beispielsweise, um an die Arbeitskraft zu kommen, haben wir auch darüber hinaus noch. Ja. Und deshalb frage ich mich grundsätzlich, warum muss das überhaupt so sein? Und dementsprechend, ja, glaube ich auch fest dran, dass die Wahrscheinlichkeit einfach steigt. Dass
Sie auch eine Frage, Herr Mehmet Ali?
Ja, habe ich.
Ja.
Nur es brauchte nur eine lange Einführung. Deshalb an Dr. Backhaus, Sie haben von Unfällen gesprochen, aber auch interessant wäre es ja in diesem Zusammenhang, ob es einen empirischen, belegbaren Nachweis gibt über Wünsche nach Flexibilität von Beschäftigten hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeitswoche, aber auch hinsichtlich dessen, ob die Flexibilität bei der Trennung von Privat- und Arbeitsleben nachweisbar war.
Herr Backhaus, bitte.
Ja, also wir haben eben schon gehört, 78% der Unternehmen wünschen sich diese Flexibilisierung der Arbeitszeit. Bei den Beschäftigten haben wir nicht so Zahlen dazu. Was für Flexibilisierung wünschen die sich denn? Möchten die gerne länger, kürzer arbeiten? Wir haben Zahlen dazu, was Beschäftigte unter Flexibilität verstehen. Und für Beschäftigte ist Flexibilität vor allen Dingen, Einfluss auf ihre eigene Arbeitszeitgestaltung nehmen zu können. Das heißt zum Beispiel, der wichtigste Faktor, der in den Befragungen genannt wird, ist: Können Sie einen Tag frei nehmen, Urlaub nehmen, flexibel? Können Sie Ihre Arbeitsbeginn und Ende selbst bestimmen? Es gibt aber keine Zahlen dazu, ob sich Beschäftigte jetzt bei ihrer Arbeitszeitgestaltung im 8-Stunden-Tag reiben. Also das wissen wir einfach nicht. Und wir wissen aber, dass die Trennung von Privatleben und Beruf immer wichtiger wird. Ja, also Beschäftigte wünschen sich immer mehr, und das gilt jetzt, sage ich in aller Deutlichkeit, für alle Beschäftigten, unabhängig von Alter und Geschlecht, wünschen sich immer mehr tatsächlich Privatleben und Beruf zu trennen. Und daher besteht häufig eine Diskrepanz, gerade wenn es darum geht, dass man außerhalb der Arbeitszeit erreichbar sein muss, dass Arbeitszeiten nicht vorhersehbar oder planbar sind, dass wir zum Beispiel bei Bereitschaftsdiensten, Rufbereitschaft, Arbeit auf Abruf sehr hohe Anforderungen an die Flexibilität der Beschäftigten stellen. Und gerade dieses Modell, was eben angesprochen wurde mit dieser längeren Pause, dass man dann nochmal abends in die Mails guckt oder abends nochmal 1-2 Stunden arbeitet, das haben wir auch tatsächlich konkret abgefragt in unserer Befragung. Und wir sehen, dass nur 3% aller Beschäftigten tatsächlich nach 18 Uhr noch arbeiten möchten. Das sind Ergebnisse vom WSI. Also die möchten quasi Feierabend haben zu dieser Zeit. Und dann sehen wir, dass diese Ausdehnung in den Feierabend, dieses Ausfransen, nochmal abends irgendwie tätig werden, dass das die Work-Life-Balance ganz stark beeinträchtigt, insbesondere bei Eltern bzw. insbesondere bei Frauen. Dann sehen wir auch, dass die Gesundheit, die wahrgenommene Gesundheit bei den Beschäftigten auch tatsächlich abnimmt und dass die Work-Life-Balance einfach deutlich schlechter bewertet wird insgesamt. Und Wünsche, die wir tatsächlich belegen können mit unserer Befragung, sind, dass es eine hohe Diskrepanz gibt, was die Länge der Arbeitszeit angeht und den Wünschen, die die Beschäftigten haben. Also viele Beschäftigte sind unter- oder überbeschäftigt. Und da ist es, glaube ich, wichtiger zu schauen, wie kann man den individuellen Bedürfnissen der Beschäftigten entgegenkommen. Aber das liegt alles nicht an den 8 Stunden. Das sind nicht die 8 Stunden, die da entscheidend sind, sondern es sind tatsächlich die individuellen Voraussetzungen, die die Beschäftigten haben, um Erwerbsleben und Privatleben miteinander zu kombinieren. Und deswegen denke ich, dass es gerade vor dem Hintergrund des Faktors des demografischen Wandels, um Beschäftigte langanhalten, gesund, zufrieden bei der Arbeit zu haben und auch motiviert in der Arbeit zu halten, dass es da wichtig ist, würde ich den Arbeitsschutz noch mal ein bisschen nach vorne zu holen, auch zu schauen, wie können wir Arbeitszeiten so gestalten, dass sie den Bedürfnissen der Beschäftigten gerecht werden, aber auch im Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes und des Arbeitszeitgesetzes an dem Stelle insbesondere liegen.
Vielen Dank. Herr Mehmet Ali, bitte.
Jetzt ohne viel vorher zu reden, direkt meine Frage an Frau Olobe. Schützt eine wöchentliche Höchstarbeitszeitgrenze genauso gut vor täglichen überlangen Arbeitszeiten und den damit verbundenen Risiken wie die geltende tägliche Höchstarbeitszeitgrenze?
Frau Olobe, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich denke nicht, ich befürchte eher, dass das ein Freifahrtschein wird für Arbeitgeber. Also die Definition abhängig Beschäftigte zeigt ja schon, dass wir
Beschäftigten keinen Einfluss haben, auch wie Herr Teuscher schon gesagt hat, auf die freie Einteilung unserer Arbeitszeit. Und wir haben ja jetzt schon Problematiken, dass wir Kolleginnen und Kollegen haben, nicht nur auf mein Unternehmen bezogen, sondern generell im Handel, und die lernt man auch auf Seminaren kennen als Betriebsräte, wo Arbeitszeiten, also das Arbeitszeitgesetz ja jetzt nicht mal eingehalten wird. Also ein 8-Stunden-Tag wird schnell mal zum 10-Stunden-Tag oder auch mal zum 12-Stunden-Tag. Und dann guckt der Vorgesetzte immer noch auf die Uhr und fragt, willst du jetzt schon nach Hause gehen? Also solange wir diese Dinge nicht im Griff haben und nicht vernünftig Personalplanung betreiben zum Beispiel, denke ich nicht, dass es eine weitere Ausweitung bedarf. Die Möglichkeiten, die wir haben, werden nicht ausgeschöpft, und ich sehe das als Risiko.
Vielen Dank. Damit gehen wir zur Runde der CDU-CSU. Herr Knörig, bitte.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Herr Professor Thüsing, welche rechtlichen Anpassungen sind aus Ihrer Sicht notwendig, um das Arbeitszeitrecht an die realen Bedingungen der Arbeitswelt anzupassen, ohne dass die Rechte der Arbeitnehmer kompromittiert werden? Wäre es möglich, statt von einer täglichen Arbeitszeitgrenze auf eine wöchentliche Arbeitszeit zu wechseln? Und halten Sie das für arbeitsrechtlich systemkonform?
Herr Professor Thüsing, bitte.
Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Frage. In der Tat, ich glaube, vielleicht gibt es in diesem Raum noch mehr Gemeinsamkeiten, als man aufgrund der bisherigen Diskussion vermuten kann. Denn es wurden von verschiedenen Seiten ganz richtige Dinge gesagt. Zum einen, das Arbeitszeitrecht hat seinen Ursprung im Arbeitnehmerschutz, im Gesundheitsschutz. Und es geht niemandem darum, hier den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer zu riskieren. Man muss aber eben genau schauen, welche Arbeitnehmer möchten länger arbeiten, sehen darin einen Vorteil, und bei welchen wäre es eben eine oktroyierte Beeinträchtigung ihrer gesundheitlichen Interessen. Und eben hat Herr Dr. Backhaus gesprochen von den 3% der Befragten, die nach 18 Uhr noch arbeiten wollen. Wenn wir von 42 Millionen Arbeitnehmern in Deutschland ausgehen, sind das immer noch roundabout 1.260.000. Das sind mehr Personen, als alle Parteien in Deutschland Mitglieder haben. Das ist keine quantité negligeable, sondern da kann man schon überlegen, finden wir passgenaue Regelungen. Und da kommt das, was Sie in Ihrer Frage angedeutet haben. Wir haben zwei verschiedene Schienen des Arbeitszeitschutzes. Wir haben die deutsche Schiene, die älter ist als die europäische, die vom 8-Stunden-Tag ausgeht, der eine gewerkschaftliche Errungenschaft war, der damals vor über 100 Jahren durchaus nicht europäisch verbreitet war, sondern etwas Besonderes war, was die Gewerkschaften erreicht haben, zu Recht. Und wir haben die europäische Schutzschiene, die eben nicht vom Einzeltag ausdenkt, sondern von der Wochenarbeitszeit ausdenkt und deswegen Ruhezeiten vorschreibt von 11 Stunden zwischen den verschiedenen Arbeitstätigkeiten, die deswegen Pausen zwingend vorschreibt. Wenn man jetzt nun beide Schablonen übereinander schiebt, dann kommt es gegebenenfalls in bestimmten Bereichen zu Einschränkungen, die nicht mehr als Arbeitnehmerschutz empfunden werden, sondern als Paternalismus. Und nur um diesen Bereich geht es, wo Arbeitsvertragsparteien einvernehmlich sagen, wir wollen da größere Freiheiten für uns in Anspruch nehmen, weil die unseren beider Seiten Bedürfnissen besser entgegenkommt. Da sollte man es versuchen, möglich zu machen, hier den Arbeitsvertragsparteien mehr Freiraum zu geben. Denn das ist dann eben eigenverantwortliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen. Das wird nicht für alle Arbeitsbedingungen richtig sein. Man muss sicherlich, und das hat der Antrag der Union ja auch deutlich gemacht, zwischen den verschiedenen Tätigkeiten ein Stück weit differenzieren. Die Fremdgefährdung, die mit Tätigkeiten verbunden sein kann, die durch Übermüdung mangelhaft ausgeführt werden, ist angesprochen worden. Aber da muss man eben unterscheiden. Wenn ein Arzt übermüdet ist, dann hat das erhebliche gesundheitliche Konsequenzen für seinen Patienten. Wenn ein Juraprofessor ermüdet, dann wird vielleicht eine interessante Mindermeinung geboren. Da sind die Auswirkungen doch ganz unterschiedliche, und die Gesellschaft kann mit unterschiedlichen Ergebnissen hier leben. Deswegen, ich sehe ja auch die Gemeinsamkeit dahin, es gibt ja die Experimentierräume, die im Koalitionsvertrag drinstehen, und die sind ja auch keine Erfindung des letzten Koalitionsvertrags, das ist ja ein Wiedergänger vom Koalitionsvertrag davor. Der war nur nicht gegendert, sonst ist das vollständig identisch in der Formulierung. Deswegen, wenn Sie sich vielleicht da doch mal orientieren und versuchen, das, was wir doch parteiübergreifend als sinnvolle Flexibilisierung erkannt haben, dass wir das in Angriff nehmen und versuchen, da einen arbeitnehmerschützenden Korridor zu finden mit hinreichender Flexibilisierung für die Unternehmen, dann glaube ich, dann kann das Win-Win sein. Österreich hat das teilweise gemacht und man hat festgestellt, das wird von ganz bestimmten Branchen genutzt, haben sehr viel weitergehend als alles, was wir hier besprechen, gestützt auf Artikel 22 der Richtlinie Arbeitszeiten freigegeben. Das wird vor allem dort in Tourismus und in Hotel und in Gastronomie genutzt, weil es da den Interessen der Arbeitnehmer entspricht, in einer gewissen Saisonzeit möglichst viele Stunden zu kloppen, um das Geld dann gegebenenfalls auch in Anführungsstrichen wieder nach Hause zu bringen. Also insofern, das, was Sie sowieso tun wollen, nehmen Sie es in Angriff und gucken ab und zu, ob sich das Recht nicht dadurch als sperrig erweist, dass es eben aus vordigitalen Zeiten kommt.
Vielen Dank, Herr Professor Thüssing. Wir gehen in die nächste Runde, die Runde der Bündnis 90 der Grünen. Frau Müller-Gemmerke, bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen gehen jetzt in der zweiten Runde an Frau Dr. Amelie Sutterer-Kipling. Erste Frage. Wir haben jetzt mehrfach gehört, dass, wenn es um die Arbeitszeit geht, immer der Arbeits- und Gesundheitsschutz im Mittelpunkt steht und dass es eben keinen Vorrang vor wirtschaftlichen Überlegungen gibt. Jetzt will die Union aber trotzdem den 8-Stunden-Tag abschaffen und begründet es ja mit dem Titel des Antrags Arbeitszeit flexibilisieren, mehr Freiheit für Beschäftigte und Familien. Bringt das tatsächlich mehr Freiheit für Beschäftigte und Familien und dient das gleichzeitig tatsächlich dem Gesundheitsschutz?
Vielen Dank, Frau Sutterer-Kipping, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Der Antrag zielt in erster Linie auf eine Lockerung des Arbeitszeitgesetzes zur Ausweitung der täglichen Höchstarbeitszeit ab. Begründet wird der Antrag mit den angeblichen Wünschen der Bevölkerung nach stärkerer Arbeitszeitflexibilisierung. Eine empirische Begründung gibt der Antrag aber nicht. Der Antrag unterstellt also, dass eine Öffnung des Arbeitszeitgesetzes den Interessen der Beschäftigten dient. Insbesondere sollen flexiblere Arbeitszeiten zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen. Das geht aber an den sozialen Realitäten vorbei. Bei einem Modell, in dem die tägliche Arbeitszeit von 8 Stunden regelmäßig überschritten wird, werden Betreuungskonflikte nicht gelöst, sondern verschärft. Die Vorhersehbarkeit und Planbarkeit von Arbeitszeiten stellen wichtige Schlüsselfaktoren in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie dar. Es droht der Effekt einer weiteren Verringerung der Erwerbsarbeit, gerade bei Frauen, was dem Ziel der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie diametral entgegensteht. Bereits heute ist fast jede zweite erwerbstätige Frau in Deutschland Teilzeit beschäftigt, aber nur jeder 9. Mann. Befürworter einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit führen als Beispiel gerne Österreich an. Dazu nur so viel. In Österreich ist die Teilzeitquote von Frauen die zweithöchste in Europa. Langfristig verhindert die ungleiche Teilhabe am Arbeitsmarkt die eigenständige Existenzsicherung. Im Lebenslauf schmälert nachweislich Aufstiegs- und Weiterbildungschancen und erhöht das Risiko für Altersarmut. Darüber hinaus zur dritten Frage, ist die Abschaffung des 8-Stunden-Tages mit der Zielsetzung des Arbeitszeitgesetzes unvereinbar? Das Arbeitszeitgesetz ist ein Arbeitnehmerschutzgesetz. Es schützt die Gesundheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Kurzum, es ist ein öffentliches Gefahrenabwehrrecht. Arbeitsmedizinische Erkenntnisse belegen, dass lange Arbeitszeiten mit Gesundheitsbeeinträchtigungen einhergehen und dass das Risiko für Arbeitsunfälle ab der 8. Arbeitsstunde exponentiell ansteigt.
Vielen Dank, Frau Müller-Gemmerke, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage geht auch an Frau Dr. Sutterer-Kipling. Sie haben es so kurz angesprochen, es geht hier um den Wunsch der Beschäftigten nach stärkerer Arbeitszeitflexibilisierung, so wird immer argumentiert. Was wünschen sich denn die Beschäftigten im Hinblick auf die Arbeitszeit wirklich? Was würde tatsächlich für mehr Zeitsouveränität für die Beschäftigten sorgen?
Frau Schröder-Kipping, bitte.
Also nach der Arbeitszeitbefragung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin wünscht sich mehr als die Hälfte der Beschäftigten kürzere Arbeitszeiten und möchte an weniger Tagen pro Woche arbeiten. Die 4-Tage-Woche, die seit einiger Zeit im Mittelpunkt des öffentlichen Diskurses steht, scheint diese Tendenz zu bestätigen. Eine neue Studie des WSI der Hans-Böckler-Stiftung zeigt, dass ein Großteil der Beschäftigten nicht länger als bis 18 Uhr arbeiten möchte. Was sich die Beschäftigten tatsächlich wünschen, ist mehr Arbeitszeitsouveränität, also Einflussnahme auf die Verteilung der Arbeitszeit. Denn gerade die Veränderung der Lage der Arbeitszeit kann in vielen Fällen entscheidend dafür sein, Vereinbarkeitslösungen zu ermöglichen. Entweder für eine Erwerbstätigkeit in Vollzeit beziehungsweise in vollzeitnaher Teilzeit. Ein individueller Anspruch auf die Festlegung der Lage der Arbeitszeit ist bisher gesetzlich nicht geregelt, wenn nicht zugleich die Arbeitszeit verringert wird. Es gibt zwar seit 2019 ein Erörterungsrecht, dieses ist aber nicht mit einem Rechtsanspruch gleichzusetzen, zumal effektive Sanktionen fehlen, falls der Arbeitgeber sich widersetzt. Gestaltungsrechte für mehr Selbstbestimmung sieht der gegenwärtige Antrag allerdings nicht vor.
Frau Müller-Gemmerke, bitte.
Wenn man den Antrag der Union durchliest, dann merkt man, dass der Begriff flexibel und Flexibilität x-mal vorkommt, nicht nur in der Überschrift, sondern insgesamt. Flexibel heißt ja vom Wortursprung her biegsam oder elastisch. Was halten Sie denn von biegsamen Arbeitnehmerinnen und einem elastischen Arbeitszeitrecht?
Frau Söderer-Kipping.
Ja, die Bedingungen, unter denen Beschäftigte heute arbeiten, erfordern hohe Anpassungsfähigkeit. Dadurch verschwimmen die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben. Der Druck nimmt zu. Die Selbstbestimmung über das eigene Leben nimmt ab. Dies führt zu einer starken psychischen Belastung. Die Krankheitsdauer bei psychischen Erkrankungen ist durchschnittlich mit 36 Tagen dreimal so hoch wie bei anderen Erkrankungen. Das stellt langfristig nicht nur das Gesundheitssystem, also die Sozialversicherungssysteme, sondern auch Arbeitgeber vor enorme Herausforderungen. Psychische Erkrankungen sind immer häufiger der Grund für Fehlzeiten und den frühzeitigen Einstieg in das Rentenalter. Im Jahr 2022 mussten Arbeitgeber 70 Milliarden Euro für die Entgeltfortzahlung ihrer erkrankten Beschäftigten aufbringen. Auch vor diesem Grund, also vor diesem Hintergrund, halten wir das Hugo-Sinzheimer-Institut eine Öffnung des Arbeitszeitgesetzes sowohl aus Betriebs- als auch aus volkswirtschaftlichen Gründen für nicht verantwortbar.
Vielen Dank. Wir kommen nun zur Runde der FDP. Herr Kober, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich richte meine erste Frage in der zweiten Runde an Herrn Beitz von Gesamtmetall. Welche Lehren für das Arbeitsrecht könnte man denn aus dem Beamtenrecht ziehen?
Herr Beitz.
Ja, vielen Dank. Ich komme ja aus dem Privatarbeitsrecht und habe mich kürzlich mit den Beamten beschäftigt und war doch sehr erstaunt, dass Beamte in Deutschland,
Das Mikrofon ist irgendwie nicht an.
Ah, doch, jetzt klappt es.
Entschuldigung.
In der Tat, wie gesagt, beschäftige mich eigentlich mit dem privaten Arbeitsrecht, aber der Blick ins Beamtenrecht lohnt tatsächlich, denn sowohl Bundes- als auch Landesbeamte arbeiten schon seit jeher, solange ich es zurückverfolgen konnte, in Wochenarbeitszeit. Das ist jetzt kein Ursprung, hat es in der Richtlinie, die ist jünger. Aber dort gibt es eine Wochenarbeitszeit. Es gibt eine tägliche Höchstarbeitszeit von sage und schreibe 13 Stunden, einschließlich der Pause, und keine grundsätzliche Pflicht zur Arbeitszeiterfassung. Und das ist ein Befund, den man jetzt erstmal nicht bewerten muss. Es ist aber etwas, was da ist rechtlich, und dieser Rahmen ist da. Und ich muss gestehen, dass ich aus dem Beamtenrecht jetzt nicht unbedingt vernehme oder aus der Beamtenschaft, dass dort menschenwidrige Zustände im Arbeitszeitrecht herrschen. Denn dort ist es eben auch eine vertragliche Arbeitszeit, die dem zugrunde liegt. Und die wird ja trotz einer Wochenarbeitszeit auch eingehalten. Wenn sie nicht eingehalten wird, ist das ein Verstoß gegen den Arbeitsvertrag. Und das passiert sowohl bei einer Tageshöchstarbeitszeit als auch bei einer Wochenarbeit gleichermaßen. Deswegen finde ich, lohnt dieser Blick. Dieser Blick lohnt auch in Bezug auf das Thema Arbeitszeiterfassung. Sie wissen auch, Beamten haben das nicht. Die Richter haben sich gleich mit ausgenommen. Gerüchten zufolge müssen auch Professoren nicht Zeit erfassen. Also all das, dieser Gleichlauf, den es nicht gibt, das alles wird der Privatwirtschaft seit Jahren hartnäckig verwehrt. Und ich bitte nur, den Blick auch in das Beamtenrecht zu richten, weil dort kann man auch bestimmt auch arbeitsschutzrechtlich, arbeitswissenschaftlich Lehren ziehen, die man vielleicht dann doch behutsam auf die Privatwirtschaft übertragen könnte. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kober, bitte.
Meine zweite Frage geht an Frau Hohldampf-Wendel von Bitkom. In der Diskussion um flexible Arbeitszeiten und der Abweichung oder Möglichkeit von Abweichung von starren Vorgaben, wie etwa der 11-stündigen Ruhezeit, da geht es, haben wir ja gehört, um die Gesundheit der Beschäftigten. Wie bewerten Sie denn aus Ihrer Arbeitserfahrung oder beziehungsweise Verbandserfahrung dieses Thema?
Frau Hohldampf-Wendel, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Eine Flexibilisierung der täglichen Ruhezeit wäre für die Förderung von zeit- und ortsflexiblen Arbeiten dringend notwendig. Die derzeitige Regelung zur 11-stündigen Ruhezeit stammt aus einer analogen Zeit. Das müssen wir schon hier feststellen. In dieser Zeit war die Arbeit in jedem Fall im Betrieb. Dort ist es stattgefunden und mit erheblichem zeitlichem Aufwand verbunden war, dass man auch die Fahrzeiten leisten musste. In unserer heutigen zunehmend digitalisierten Arbeitswelt können Arbeitsaufgaben auch kurzfristig dank moderner Technologien mit wenigem Aufwand erfolgen. Das heißt, dass aus unserer Sicht wären diesen Flexibilitätswunsch vieler Wissensarbeiter Rechnung zu tragen und Abweichungen von der Ruhezeit sollten ermöglicht werden aufgrund von Tarifverträgen, Betriebs- oder Personalvereinbarungen und insbesondere auf Wunsch des Arbeitnehmenden. Ich habe hier noch mal betont, dass mobiles Arbeiten hierbei eine wichtige Rolle spielt. Aus unserer Sicht wäre es wünschenswert, dass im § 7 Absatz 1 des Arbeitszeitgesetzes auch eine Homeoffice-Ausnahmemöglichkeit verankert wird. Und hierbei könnte die Ruhezeit relativiert werden, wenn durch mobiles Arbeiten entsprechende Ruhezeitanteile, zum Beispiel mindestens 2 Stunden am Stück, im übrigen Verlauf des Arbeitstages integriert wurden. Ein wichtiger Punkt wäre noch zudem, dass es klargestellt wird, dass kurzzeitiges Arbeiten nach Feierabend nicht die Ruhezeit unterbricht. Insbesondere, Sie kennen die klassischen Beispiele, denken wir hierbei um nur wenige Minuten dauernde Lesen oder Schreiben von E-Mails oder Kurznachrichten. Also gerade für berufstätige Wissensarbeiter, die Betreuungs- oder Pflegeverantwortung tragen, ist es wichtig, dass diese Klarstellung stattfindet und sie ihren Beruf mit ihrem Privatleben besser und zugleich gesetzeskonform dann in Einklang bringen können. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kober, bitte.
Ja, meine dritte Frage geht an Herrn Beitz von Gesamtmetall. Es wird ja viel über die Vier-Tage-Woche diskutiert und da wird häufig auch Bezug genommen auf Studien aus dem Ausland, beispielsweise aus Großbritannien, dass eine Vier-Tage-Woche die Produktivität steigern könnte. Wie bewerten Sie so einen, bewerten Sie diese Diskussion?
Herr Beitz, bitte.
Ja, vielen Dank. Angesichts der Kürze der Zeit 2 Erwägungen. Diese Studien sind da, England, Island, die Protagonisten. Das Problem an diesen Studien, es ist erst die Auswahl, eine sehr positive Auswahl an Betrieben aus dem überwiegend nicht produzierenden Bereich. In England nur 3 produzierende Betriebe. Keine Messung der Produktivität, also zumindest keine belastbare wissenschaftliche Messung der Produktivität. Und deswegen ein sehr geringer Aussagegehalt in Bezug eben auf die Folgen einer solchen Verkürzung der Arbeitszeit auf die Produktivität. Und wenn man das mal rechnet, jetzt auch für Deutschland, einen Tag weniger oder eine Verkürzung auf 4 Tage sind 20% weniger Arbeitszeit, die zur Verfügung steht, also Arbeitsvolumen. Dafür bräuchten wir 25% mehr Produktivität. Wir hatten in den letzten 26 Jahren diesen Produktivitätszuwachs, den Sie dann innerhalb kürzester Zeit generieren können. Das ist utopisch. In einer Zeit, wo wir einen Extremfachkräftemangel haben, erst recht. Wir haben 350.000 Stellen, wären allein in der M&E-Industrie nachzubesetzen. Wir haben 100, die offen sind. Also das ist eine waghalsige Aktion, die zu Wohlstandsverlusten führen würde.
Vielen Dank. Und wir gehen in die dritte Runde. Beginnt die SPD wieder. Herr Mehmet Ali, bitte.
Vielen, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Teuscher. Welche Maßnahmen oder Gesetze wünschen Sie sich, um von den Arbeitgebern forcierten Arbeitszeitverstößen wirksam entgegentreten zu können?
Herr Teuscher, ja, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich finde, dass es zwingend erforderlich ist, dass man entscheidend, egal wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind, gegen Gesetzesverstöße vorgeht. Und man muss sich darüber im Klaren sein, das ist hier schon gesagt worden, die Arbeitszeit ist eine zentrale Stelle, weil sie nämlich tatsächlich den Wechsel von Geld und Arbeit betrifft. Das heißt also, insofern ist aus unserer Sicht es zwingend erforderlich, dass es gesetzliche Vorgaben zur elektronischen Arbeitszeiterfassung gibt, dass es klare Vorgaben zur Speicherung dieser Daten gibt und dass es klare Vorgaben gibt, die eine Manipulationssicherheit möglich ausschließen. Und da möchte ich auf die Praxis noch mal in der Paketzustellung kommen. Hier haben wir ja im Prinzip gerade bei nicht tarifierten Unternehmen und nicht mit bestimmten Betrieben, und darüber muss man sich im Klaren sein, die meisten Subunternehmen, die für große Paketdienstleister fahren, sind nicht mitbestimmt. Und da gilt auch nicht das Kündigungsschutzgesetz, weil die in der Regel weniger als 10 Beschäftigte haben. Haben wir Bedingungen, dass der Arbeitgeber hier rigoros
bestimmte Arbeitsmengen durchsetzt. Und wir wissen sehr wohl, dass hier Beschäftigte auch tatsächlich Arbeitszeiten nicht aufzeichnen und insofern tatsächlich sich betrügen, wenn man so will, und man andere Wege findet, diese Arbeitszeiten zu vergüten. Und insofern meine ich, dass wir hier konsequente Vorgaben brauchen, wie mit tatsächlich erbrachter Arbeitszeit umgegangen wird. Und gerade wenn man die Berichte des Zoll regelmäßig liest, da wird immer wieder darauf hingewiesen, auch in der Begründung zum Postgesetz, dass gerade die Branche der Paketdienste und gerade dort verstärkt Subunternehmen eingesetzt werden und dass diese deswegen sehr anfällig sind gegen Gesetzesverstöße. Und diesen Gesetzesverstößen kann man aus meiner Sicht nur nachkommen, indem man hier klare Regelungen festlegt.
Vielen Dank. Wer möchte?
Herr Mehmet Ali. Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich wieder an Frau Olube. Ich habe das gerade etwas so gefühlt, als Sie erzählten, dass ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oftmals nicht immer über ihre Arbeitszeit entscheiden können und dass sie ja auch dem Direktionsrecht des Arbeitgebers ja nun mal auch untergeordnet sind. In vielen Vorstellungsgesprächen merkt man ja auch und hört man oft eine Frage, nämlich dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Frage stellen, die nämlich der Dienstplansicherheit, ja, und sagen, ich möchte zu einem bestimmten Tag so und so viel arbeiten, das ist mir ganz wichtig. Habe ich die Sicherheit, dass ich am Wochenende nicht noch mal einspringen muss, wenn der Dienstplan mal einfach mal gesetzt ist? Und die Arbeitszeitflexibilisierung, so wie sie hier nun mal auch beantragt worden ist, die würde ja eben dazu führen, dass gegebenenfalls diese Dienstplansicherheit gefährdet wird am Ende des Tages. Welche Auswirkungen können Flexibilitätsanforderungen, die der Arbeitgeber an die Beschäftigten stellt, auf die Gesundheit der Beschäftigten und die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf letztendlich dadurch haben?
Frau Olupe, bitte.
Ja, vielen Dank. Sie sind immer mehr überlastet und erschöpft. Also wir haben ja jetzt schon Situationen, dass die Arbeitsverdichtung immer mehr zunimmt. Und auch wenn, also ich musste vorhin daran denken, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gesagt hat, da ging es um die Möglichkeit, das an verschiedenen Tagen zu machen und so weiter, wo ich nur daran dachte, damals, als die Ladenöffnungszeiten erweitert wurden, hat man uns versprochen, das führt dazu, dass mehr Beschäftigte im Einzelhandel Arbeit finden. Dies ist aber leider nicht so. Das Personal wird immer weiter abgebaut, die Arbeit verdichtet sich immer mehr und das war eigentlich kontraproduktiv. Und wie in der Betriebsratspraxis sagen wir immer so schön, wenn wir den kleinen Finger geben, wird uns oftmals der Arm abgerissen. Und ich befürchte, das wird auch hier passieren. Wir brauchen eine gewisse Grenze zum Schutz der Beschäftigten im Einzelhandel und nicht nur im Einzelhandel, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Ich kann das verstehen, dass es in manchen Bereichen vielleicht nicht so ist, aber alle abhängig Beschäftigten, die keinen Einfluss auf ihre direkte Arbeitszeit haben und die an gewisse Gegebenheiten gebunden sind, brauchen nun mal Regelungen. Und wenn ich dann höre, das Thema Ruhezeiten. Wir sind jetzt schon in einer Situation, wo wir Führungskräfte haben, die an Wochenenden ihre Dienstpläne schreiben, weil sie es in der regulären Arbeitszeit nicht mehr schaffen. Führungskräfte, die statt 8 Stunden 10 Stunden in der Firma sind, die dann ihre Arbeit am Wochenende erledigen und Sonstiges. Da wäre ich dann wieder beim Thema Arbeitszeiterfassung und dann würde, glaube ich, das aktuelle Arbeitszeitgesetz ausreichen. Das ist meine persönliche Meinung im Sinne der Kolleginnen und Kollegen, weil es Regelungen gibt und es gibt Möglichkeiten, das Ganze auszuweiten. Und Ostern und Weihnachten kommt nicht plötzlich, man muss nur mal vernünftig planen. Und dann kann ich auch mit dem, was ich jetzt gegeben habe, vernünftig das Personal einplanen und auch im Sinne der Beschäftigten in Kommunikation treten, dass ich Familie und Beruf vereinbaren kann, wenn ich plane und Strukturen gebe.
Vielen Dank, Herr Babendick, bitte.
Meine Frage geht an Dr. Nils Backhaus. Gibt es arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse über einen Zusammenhang zwischen Sicherheits- und Gesundheitsrisiken für Beschäftigte und der Länge der täglichen Arbeitszeit? Ich will ergänzen, hier wird oftmals Österreich genannt und es geht ja nur um die Flexibilisierung. In Österreich arbeiten mittlerweile die Kolleginnen und Kollegen am meisten in ganz Europa. Also reden wir nicht nur über die Arbeitszeitflexibilisierung, sondern sehr wohl auch über die Masse an Zeit.
Herr Backhaus, wir sind in der dritten Runde, genau 20 Sekunden.
Genau, vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Also lange Arbeitszeiten sind nicht alles. Wenn lange Arbeitszeiten auftreten, dann treten auch verkürzte Ruhezeiten auf, weil die Arbeit in den Feierabend sich ausdehnt. Das heißt, man muss das Ganze so ein bisschen ganzheitlicher betrachten. Man muss die Flexibilitätsanforderungen mit berücksichtigen. Man muss die Ruhezeiten, die auch sehr wichtig sind für die Erholung, denn Erholung lässt sich nicht in kleinere Pakete aufteilen, ganzheitlich betrachten. Das ist ganz wichtig.
Danke, Herr Oellers, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Thüsing. Herr Thüsing, vielleicht können Sie noch mal erläutern, welche Spielräume letztlich die Arbeitszeitrichtlinie doch ermöglicht und inwieweit sie tatsächlich auch im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen einer Flexibilisierung wären und in welchen europäischen Ländern ist dies auch schon im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer umgesetzt worden?
Vielen Dank, Herr Thüsing, bitte.
Herzlichen Dank für die Frage. Ich bin der Union dankbar, dass sie dieses Thema immer wieder auf die Agenda setzt, weil man sich vergewissern muss, ob das, was wir an Regeln haben, wirklich das ist, was den optimalen Interessenausgleich zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite garantieren kann. Und wenn man das nicht meint, dann muss man schauen, ob ein anderer Interessenausgleich möglich ist. Und der kann dann nur dem deutschen Gesetzgeber verwehrt werden durch europarechtliche Regelungen. Wie weit Europa aber Flexibilisierungswünschen der Nationalstaaten entgegenkommt, das zeigt deren Artikel 22, von dem, wie eben schon angesprochen, Österreich weitgehend Gebrauch gemacht hat. In Österreich eine besondere Situation, die vielleicht aus guten Gründen mehr Tourismus hat als pro Person, pro Einwohner, als wir das haben, ein wunderschönes Land. Dort hat man die Arbeitszeiten so weit flexibilisiert, dass man eben in dem Moment, wo Überstunden tatsächlich bezahlt werden, ganz wesentliche Voraussetzung, wo der Arbeitnehmer freiwillig erklärt, er will länger arbeiten, aber dazu nicht gezwungen werden kann, in dem Moment kann er eben weit über die 48 Stunden hinaus arbeiten und nur der Gesundheitsschutz bildet die Grenze. Das ist glücklicherweise nicht in jeder Branche von Gebrauch gemacht worden, aber in den Branchen, wo es eben tatsächlich auch den Arbeitnehmerwünschen entgegenkommt, weil wenn das nicht den Arbeitnehmerwünschen entgegenkommen würde, würde man auch diese Arbeitnehmer nicht finden. Was sind das? Das sind vor allem im Gastronomiebereich, wo Personen in einer bestimmten Saison möglichst viele Stunden arbeiten wollen, die sie dann bezahlt bekommen und mit dem Geld dann vielleicht wieder in ihr Heimatland zurückkommen. Das sind Dinge, die sind nicht für eine Breitflächeregelung insgesamt vielleicht geeignet. Deswegen das Arbeitsrecht insgesamt umzuschreiben, scheint nicht sinnvoll zu sein. Aber solche Fälle auch im Auge zu haben, wo es eben dezidiert der Arbeitnehmerinteressen und dem Arbeitgeberinteresse entspricht, eine flexibilisierte Arbeitszeit zu nutzen, das sollten wir schon, das sollten Sie, ich steht ja nicht in der Verantwortung. Das sollten Sie vielleicht doch anstreben, weil der Gesundheitsschutz selber muss gewahrt bleiben. Das ist auch in Österreich so. Diese Grenzen sind einzuhalten. Und deswegen hätte ich aus dem bloßen Umstand heraus, dass in Österreich besonders viel gearbeitet wird, kein Unbehagen damit. Dass in einem Land besonders viel gearbeitet wird, würde ich nicht als ein Manko ansehen. Also man muss sehen, ist es eine Arbeit, die dem Menschen dient, ist eine Arbeit, die einen Wert für die Wirtschaft hat, ist ein Mensch, eine Arbeit, die den Menschen erfüllt, dann kann man auch viel arbeiten.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Thüsing. Herr Reichel, bitte.
Herr Vorsitzender, vielen Dank. Meine Frage geht an die BDA, Frau Plack, Herr Wolf. Lassen Sie uns mal über kleine und mittlere Unternehmen reden. Meine Frage ist, ist es denn für diese Gruppe von Unternehmen ausreichend, jetzt auf die Möglichkeit von tarifvertraglichen Regelungen zu verweisen? Oder benötigen wir hier gerade für diese Gruppe vielleicht, ich würde es mal sagen, praxisnahere und realitätsnahe Regelungen eben auch im Sinne unserer Forderung, sprich einer maximalen Wochenarbeitszeit?
Herr Wolf, bitte.
Vielen Dank für die Frage, Herr Abgeordneter, Herr Vorsitzender. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht nur, aber Sie haben es angedeutet, ganz stark auch eine Frage des Mittelstandes und der kleinen und mittleren Unternehmen, die häufig nicht in derselben Weise wie andere von tarifvertraglichen Regelungen Gebrauch machen können oder daran gehindert sind, mangels der Zugehörigkeit zu einer entsprechenden Branche Gebrauch zu machen. Ich will nochmals betonen, das hohe Maß an Flexibilität, das einhergeht mit der Möglichkeit, auf eine gesetzlich vorgesehene Höchstarbeitszeit abzustellen. Es ist ja ein Widerspruch an sich, wenn einer der Sachverständigen hier feststellt, es läge ja nicht an dem 8-Stunden-Tag, dass die Flexibilität nicht gelebt wird. Es gibt eben andere Wünsche von Arbeitnehmern, die mehr Flexibilität brauchen. Ja, das will ich nicht in Abrede stellen, aber dieses Mehr an Flexibilität erreichen sie natürlich in einem vorgegebenen Rahmen. Und dieser Rahmen lautet, dass wir uns weitere Arbeitszeitverkürzung der vertraglichen Art kaum leisten können, nur indem wir mehr Öffnungen, mehr Chancen durch das Arbeitszeitgesetz öffnen. Und das gilt für die großen Unternehmen ebenso wie die kleinen. Aber für die kleinen gilt es insoweit besonders, weil diese häufig nicht allein auf tarifvertragliche Regelungen zurückgreifen können.
Vielen Dank.
Herr Reichel, bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Noch eine Frage an Frau Holdam-Wendel. Sie hatten ja auch in Ihrer Stellungnahme auf das Thema von, sag ich mal, Ausnahmeregelung auf Wunsch des Arbeitnehmers und auch Individualvereinbarungen hingewiesen. Haben Sie das auch mit Blick auf die Gruppe der kleinen und mittleren Unternehmen getan oder was war der Hintergrund dieser Forderung?
Frau Holdam-Wendel, auch mit Blick auf die Uhr, bitte.
Danke schön für die Frage. Eine ganz schnelle Antwort. Also sicherlich bei kleinen und mittleren Unternehmen, insbesondere auch bei Start-ups, besteht auch der Wunsch für flexiblere Regelungen und eine flexiblere Einteilung der Arbeitszeit. Also gilt auch dort sicherlich. Und auch könnte ich mir vorstellen, dass Familienunternehmen im Wissensarbeitssegment wollen auch als besonders attraktive Arbeitgeber gelten und bieten entsprechende Möglichkeiten an.
Vielen Dank. Dann sind wir mit unseren Fragerunden durch, kommen zur letzten, zur freien Runde. Und für diese 10 Minuten, mit diesen 10 Minuten beginnt für diese ganze Runde der Herr Kleinwächter.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte eine Frage bitte an Herrn Professor Thüsing. Ich stecke das mal aus. Und zwar haben wir vorhin über dieses 4-Tage-Modell gesprochen. Könnten Sie uns bitte erläutern, welche konkreten Anpassungen des Arbeitszeitgesetzes aus Ihrer Sicht erforderlich sind, um Konflikte zwischen dem geltenden Arbeitszeitgesetz und den Bedürfnissen der Praxis bei einer 4-Tage-Woche mit unveränderter Wochenarbeitszeit zu vermeiden? Also welche Änderungen brauchen wir konkret? Und nachdem Sie die Frage beantwortet haben, würde ich auch noch gerne die gleiche Frage von Frau Schwert beantwortet wissen, wenn ich darf.
Ja, bitte schön, Herr Thüsing.
Eine Änderung, wie sie von der CDU vorgeschlagen wird, nämlich eine Wandel von der Wochenarbeitszeit, von der Tagesarbeitszeit zur Höchstwochenarbeitszeit, würde das schon möglich machen. Dann wäre eine 4-Tages-Woche von 40 Stunden an 4 Tagen unproblematisch möglich, sogar noch eine deutlichere Verdichtung. Das ist etwas, was wahrscheinlich nicht für jede Tätigkeit geeignet ist, was auch sich nicht in der Tätigkeit durchsetzen wird. Aber wenn man das als Flexibilisierungsvorteil erreichen will, wäre schon dieser kleine Änderung möglich. Dann gehört Fati samstags der Familie. Das ist übrigens eine Initiative des DGB 1956. Da gab es den 8-Stunden-Tag schon lange, sondern es ist nur dann die 48-Stunden-Woche, die erkämpft wurde.
Und Frau Schwer, bitte.
Ja, danke für die Frage. Ich sehe das ähnlich wie Herr Professor Thüsing, also eine Umwandlung einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden von 5 Tagen auf 4 Tagen bedarf aus unserer Sicht jetzt keiner wirklichen Änderung des Arbeitszeitgesetzes. Es wäre natürlich ein Flexibilisierungsgewinn, gerade wenn man sich diese Gesamtschau der unterschiedlichen Gewerke ansieht, die wir vertreten, ist es natürlich auch gerade mit Blick auf Bau und Bauausbaugewerbe natürlich mit den weit entfernten Baustellen natürlich sinnvoll, wenn man dort eine Flexibilisierung mit Hinblick auf eine Höchstwochenarbeitszeit tatsächlich bekäme. Das würde natürlich diese Modelle erleichtern. Wir stellen uns keine 4-Tage-Woche unter Arbeitszeitreduzierung vor. Das ist nicht das, was wir befördern wollen, weil dann einfach das Arbeitszeitvolumen fehlt und die Auftragslage natürlich eigentlich diese 40-Stunden-Woche tatsächlich auch erfordert. Also die Arbeit ist da zum großen Teil und ja, uns ist halt ein großes Interesse, dort eben halt nicht eine, ja, ich denke mal auch eine nicht nur eine Arbeitszeitreduzierung, eine 4-Tage-Woche zu machen. Das würde ja auch bedeuten, dass der Lohn entsprechend auch gekürzt werden muss. Also eine Reduzierung der Arbeitszeit mit Lohn, bei vollem Lohnausgleich ist nicht das, was tatsächlich im Handwerk möglich ist. Also das gibt einfach die Arbeit dort und die Wettbewerbsbedingungen einfach nicht her.
Herr Oellers, bitte.
Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Professor Schubert. Herr Professor Schubert, vielleicht könnten Sie mir noch mal Ihre Einschätzung geben zu dem Sachverhalt mit den Beamten. Dort wird ja die EU-Richtlinie so umgesetzt, dass die tägliche Höchstarbeitszeit bei 13 Stunden durchaus möglich ist. Klammer auf, inklusive Pausenzeit, Klammer zu, müsste man also 45 Minuten abziehen bleiben, noch 12,25 Minuten. Inwieweit halten Sie das insofern für gerechtfertigt, dass es eben da angewandt wird, die Arbeitszeitrichtlinie, und auf der anderen Seite eben für andere Arbeitgeber, da wo der Staat nicht Dienstherr ist, nicht? Und dann würde mich noch interessieren, wie weit Sie unserem Antrag, es klang ja manchmal an hier in der Anhörung, offensichtlich mehr Arbeitszeit gefordert wird, und inwieweit Sie denken, dass unser Antrag eben gefahrgeneigter Arbeit und die Arbeitnehmerrechte nicht berücksichtigt.
Herr Schubert, bitte.
Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Frage. Ganz kurz, der Beamtinnen und Beamte sind, wenn sie nicht hoheitliche Kernaufgaben wahrnehmen, auch unter den unionalen Arbeitnehmerbegriff zu fassen. Vor diesem Hintergrund gelten bestimmte oder gelten die Schutzbestimmungen weitestgehend auch für sie. Das heißt, auch Überlastungsschutzmechanismen des Unionsrechts gelten auch dort. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, die Ausnahmeregelungen von § 7 beispielsweise oder andere Ausnahmeregelungen, die gelten nicht. Was mich an dem Antrag ein bisschen stört, wenn ich das so sagen darf, ist, dass alles gewünscht wird. Also es wird gewünscht, die Wochenbezug, ohne darauf zu achten, dass sich das auswirkt auf Tiefenentspannung, auf vielleicht erhöhten Erholungsbedarf, wenn man am Anfang der Woche gleich mal 2x12 Stunden gebuckelt hat. Und aber den § 7 als Beispiel auch noch ausschöpfen möchte. Das gibt es so im Beamtenrecht nicht. Das heißt, auch das kann man nicht so eins zu eins miteinander vergleichen. Die Flexibilisierungsmöglichkeiten sind dort andere, insbesondere aber auch aus dem Fürsorgegesichtspunkt sind dort auch andere Schutzmechanismen im Hinblick auf Krankheitsfälle und dergleichen. Also es sind zwei verschiedene Systeme, die meines Erachtens nicht dafür stehen, zu sagen, das kann eins zu eins übertragen werden auf alle Beschäftigten, dann müssten auch die anderen, die Vorteil oder die sagen wir mal, besseren oder eingedämmten Regularien, die es für Beamtinnen und Beamte gilt, die müssten dann auch für die Beschäftigten gelten. Und da wird es wahrscheinlich ähnlich sein wie bei der Übertragung des österreichischen Rechts, was ich vorhin gesagt habe, das würde wahrscheinlich von den Abgeordneten hinter mir nicht gefordert werden. Und das Zweite ist, die zweite Frage war ja mit der gefahrgeneigten Arbeit. Ich glaube, der Begriff ist nicht so glücklich gewählt. Der kommt aus dem Recht des innerbetrieblichen Schadensausgleichs. Sondern was mich gestört hat, ist, dass hier zwei Punkte, über die man diskutieren kann, das ist legitim, dass die miteinander vermischt werden. Erinnert mich so ein bisschen an ein Kinderlied, Coco Melorange na wo kaki Zitrosine. Da ist ein Kind, das sein Obst nicht essen will, und es wird alles zusammengepackt. Und dann hat man ein Obststück, und das wird dann gerne gemocht. Und meine Sorge ist, dass hier versucht wird, zu sagen, Vereinbarkeitsfragen kriegst du nur, wenn du flexibler bist bei der Arbeitszeit im Sinne von, wenn du mehr Arbeitnehmer einschränken wirst.
Vielen Dank, Frau Müller-Gemmeke.
Ich würde mich gleich mit meiner Frage anschließen, also Professor Dr. Jens Schubert. Ich möchte es mal gerne noch mal ein bisschen konkreter haben jetzt. Wir haben immer über relativ ähnliche Dinge geredet. Sie führen in Ihrer Stellungnahme aus, dass es ein echter Beitrag zur Flexibilität der Beschäftigten gewesen wäre, wenn die Union Änderungen bei den Paragraphen 8 und 9a Teilzeit- und Befristungsgesetz gefordert hätten. Würden Sie uns das kurz erläutern?
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Systematik ist ja wie folgt. Man kann nach § 8 eine Verringerung versuchen zu erreichen der Arbeitszeit, und in § 9a geht es um ein Rückkehrrecht in die Vollzeit. Und bei beiden Varianten sind die Rechte der Beschäftigten und Interessen der Beschäftigten mit denen des Arbeitgebers abzuwägen, wenn man so will, auch verfassungsrechtlich mit Artikel 12. So, und dort haben wir unterschiedliche Maßstäbe in unterschiedlichen Gesetzen. Da gibt es mal die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber sagen kann, ich möchte deinen Wunsch nicht erfüllen, weil dringende betriebliche Gründe dagegen sprechen. Also da muss der Arbeitgeber schon sehr detailliert vortragen, warum bestimmte Sachen nicht gehen. Ausgerechnet bei § 8 und 9a reichen nach Absatz 4, ich greife den mal heraus, betriebliche Gründe, also ein deutlich geringerer Maßstab aus. Wenn man also gesagt hätte, wir wollen die Wochenarbeitszeit, aber dafür Das heißt noch nicht, dass man es dann gut findet. Aber dafür überlegen wir, dass wir Flexibilisierungsmöglichkeiten besser schaffen, indem wir den Maßstab für das Zurückweisungsrecht des Arbeitgebers absenken auf dringende betriebliche Gründe. Das wäre meines Erachtens stimmiger gewesen.
Vielen Dank, Herr Babendick, bitte.
Meine Frage geht an Frau Olube. Sehen Sie grundsätzlich die Notwendigkeit einer weiteren Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes zur besseren Vereinbarung von Privatleben und Beruf als Gesamtbetriebsratsvorsitzender?
Olube, bitte.
Ja, vielen Dank. Also grundsätzlich sehe ich diese Notwendigkeit in Bezug auf das Arbeitszeitgesetz nicht als erforderlich. Es gibt viele andere Stellpunkte oder Stellschrauben, an denen man arbeiten müsste. Der Professor Dr. Schubert hat gerade das Teilzeit- und Befristungsgesetz angesprochen. Das gibt in der Umsetzung viele Problematiken für Beschäftigte. Da wären Möglichkeiten da, in verschiedenen Lebensphasen auch aufgrund des Gesetzes Freiräume zu schaffen. Wir bräuchten, und darauf habe ich mich in meiner Stellungnahme auch bezogen, es bräuchte faire Löhne und Gehälter. Wir haben einen großen Anteil an Teilzeitbeschäftigten im Handel. Wenn wir da den Arbeitsablauf noch oder die Arbeitszeiten noch weiter flexibilisieren würden, gäbe es keine Möglichkeit mehr, sich einen Nebenjob zu suchen. Wie sollen Familien sich dann da über Wasser halten? Denn auch der Einzelhandel gehört größtenteils mit zum Niedriglohnsektor. Und daher gibt es verschiedene andere Stellschrauben, eine Mietpreisbremse, aktuell ein Tarifvertrag, Entschuldigung, wenn ich das hier einbringe, Vollzeitarbeitsplätze. Es gibt ein großes Pendant an Dingen, die man schaffen könnte, bereitstellen könnte, und dafür brauche ich keine Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes.
Vielen Dank. Frau Ferschel, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Dr. Backhaus. Und zwar wird ja immer vermeintlich so getan, als ob das Arbeitszeitgesetz so unflexibel wäre. Und auch in Bezug auf die Zeiterfassung wird ja immer impliziert, das wäre extrem unflexibel. Haben Sie Erkenntnisse dazu, inwieweit die Erfassung der Arbeitszeit sich positiv auf die erlebte Flexibilität der Beschäftigten auswirkt?
Herr Backhaus, bitteschön.
Ja, also wir haben da in unserer Arbeitszeitbefragung einen sehr paradoxen Effekt gefunden, weil wir das genauso argumentiert hätten. Arbeitszeitflexibilisierung ist eine Gängelung, sagt man ja auch langläufig, der Beschäftigten. Und wir sehen genau das Gegenteil. Wir sehen, dass diejenigen, die sagen, sie haben Arbeitszeiterfassung, auch häufiger ihre Arbeitszeit durch Freizeit ausgleichen können, was einfach auch daran liegt, dass ein Arbeitszeitkonto da ist. Das heißt, da wird dann eine deutlich höhere Flexibilität tatsächlich von den Beschäftigten berichtet. Und die Arbeitszeit wird häufig, also die Überstunden werden auch deutlich häufiger durch Freizeit ausgeglichen und verfallen nicht oder werden nicht ausbezahlt. Das heißt, wir haben häufiger auch diesen Freizeitausgleich, der natürlich aus Sicht des Arbeitsschutzes besonders wichtig ist für die Erholung der Beschäftigten.
Vielen Dank. Und die letzte Frage kommt von der FDP. Herr Kober, bitte.
Ja, meine letzte Frage geht an Herrn Beitz von Gesamtmetall. Wir haben jetzt in den verschiedenen Wortmeldungen, insbesondere von Professor Schubert und auch von Herrn Dr. Backhaus, immer wieder gehört, wie belastend Arbeit ist und mit welchen Gefährdungen das für den Arbeitnehmer einhergeht und dann mit in Verbundenheit natürlich auch die Notwendigkeit von Ruhezeiten etc. Glauben Sie, dass auch das Freizeitverhalten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Auswirkungen hat, zum Beispiel auf Sicherheit am Arbeitsplatz, auf die Frage, ob Ruhe gefunden wird in der Phase der Nichtarbeit? Kann man also die Arbeitszeit so losgelöst herauslösen, sozusagen von dem Gesamtkontext des Lebens mit den Wechselbeziehungen, die es da möglicherweise gibt?
Kann ich Herr Beitz, bitte. Sehr persönliche, danke für die Frage, Antwort geben, nein. Also ich finde, Herr Professor Thüsing, Sie haben es angesprochen, Arbeit kann gesundheitsgefährdend sein, sie muss es aber nicht. Und im Regelfall, wenn wir die Arbeitszufriedenheit, jetzt haben wir sehr viel zur Arbeitszeit und überlangen Arbeitszeiten und gefühlte Knechtung seitens der Arbeitgeber, das ist doch nicht die Realität. Wir haben eine Arbeitszeitumfrage, wo sehr viele Arbeitnehmer, die große Mehrzahl, sagen, ich bin zufrieden mit meiner Arbeit und auch damit wohl mit meiner Arbeitszeit. Und diese Zusammenhänge natürlich, Arbeit ist Arbeit und Ruhezeit ist Ruhezeit. Rechtlich, sicherlich ist das strikt voneinander zu trennen. Durch eine höhere Individualisierung, Digitalisierung der Arbeit ist das etwas, was sicherlich auch zunehmend verschwimmt, was man eben aus den Grauzonen realitätsnah herausholen muss. Denn kein Arbeitgeber bewegt sich gerne in Grauzonen und auch kein Arbeitnehmer. Und ich denke, insgesamt führt das dann nicht zu einer Entgrenzung, sondern einer besseren Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit. Und das kann ja auch ein Beitrag sein für einen klugen Gesetzgeber.
Vielen Dank für Ihre Stellungnahme, nicht nur schriftlich, sondern jetzt auch die letzten 1,5 Stunden hier im Ausschuss. Ich bedanke mich auch ganz herzlich beim Sekretariat für die Organisation und jetzt für die Verschriftlichung, fürs Protokoll. Ich rufe jetzt eine Arbeitsschutzpause auf, denn in genau einer Stunde geht es weiter mit der nächsten Anhörung des Ausschusses Arbeit und Soziales zum Thema Betriebsratsvergütung. Und das ist im Marie-Elisabeth Lüders Haus im Anhörungssaal. Kommen Sie gut nach Hause, was Sie auch immer tun, eine gute Woche und immer dran denken, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. So haben wir es früher gesagt. Alles Gute.